10 Jahre her. Die Love Parade-Katastrophe in Duisburg. Damals sterben im Gedränge 21 Menschen, viele Hunderte werden verletzt. Eine traumatische Erfahrung für viele, die dabei gewesen sind. Das ist auch bis heute nicht vergessen. Ich spreche drüber hier im Elbertalk bei Radio Wuppertal mit Jessica Westen. Sie war damals dabei als Reporterin fürs Fernsehen. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen, Jasmin.
Wenn du heute dran denkst, was hast du für Gefühle dabei?
Ja, ist natürlich immer noch sehr bedrückend und beklemmend und irgendwie auch Wahnsinn, dass das jetzt echt schon 10 Jahre her ist. Und es war ja auch gerade noch die Gedenkveranstaltung, die Trauerfeier, und das hat mich schon auch nochmal sehr berührt. Da gab es auch wieder sehr viele Tränen, und für mich war es was Besonderes, weil ich auch zum ersten Mal jetzt privat da war. Die letzten Male habe ich immer berichtet, und dieses Mal hatte so ein bisschen meine Rolle geswitcht. Ich war jetzt als Expertin, bin ich bei verschiedenen Leuten im Interview auch gewesen, weil ich eben auch ein Buch drüber geschrieben habe, und bin dann aber nachher eben noch privat hingefahren, und ja, das war für mich schon auch nochmal sehr emotional.
Du hast ja auch noch Kontakt mit Angehörigen und Betroffenen. Hast du die da auch getroffen?
Ja. Also waren viele Angehörige und Betroffene auch da, wobei nicht alle, ich glaube auch wegen Corona, weil natürlich auch die Anreise, es gab ja auch viele ausländische Eltern, von daher war das nicht so einfach, aber ich habe doch einige wieder getroffen, ja.
Und dann ist dieses Gefühl nochmal ganz frisch, oder hat man das Gefühl, okay, es wird so langsam auch verarbeitet, es geht langsam besser?
Sowohl als auch, also ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Also ich habe schon auch Leute gesehen, die waren fast aufgelöster als die letzten Jahre, vielleicht auch, weil diese Zahl 10 doch irgendwie nochmal was Besonderes hat. Und man muss ja auch sagen, im Mai ist der Strafprozess eingestellt worden, und für viele war es eben dann auch nochmal anders, weil es der erste Jahrestag war, wo klar ist, dass niemand mehr verurteilt wird.
Darüber wollen wir auch später hier im Elbertalk nochmal sprechen. Wir machen einmal den Rückblick auf deine Erlebnisse vor 10 Jahren bei der Love Parade. Du warst damals als Reporterin fürs Fernsehen vor Ort. Ja. Erstmal ja noch als Partyreporterin, bis sich das irgendwann geändert hat.
Genau, ich bekam irgendwann einen Anruf von einem Kollegen, der fragte, also der war in der Redaktion und hatte wohl ein Gerücht gehört und sagte, Jessica, hast du irgendwas von Toten gehört? Und hatte ich nicht, und habe gefragt, eben, wie kommst du drauf? Ja, es wäre noch nicht bestätigt, aber ich sollte doch mal versuchen, da was rauszufinden. Und dann habe ich den Pressesprecher der Duisburger Polizei angerufen auf dem Handy, und das war schon fast ein Wunder, dass ich da überhaupt durchgekommen bin, weil das Handynetz war ja auch die halbe Zeit überlastet, sodass man gar keinen erreicht hat. Und dann hatte ich ihn aber am Telefon, und er sagte, Frau Westen, ja, kann ich Ihnen bestätigen, mindestens 10, aber wahrscheinlich werden es noch mehr, wir reanimieren nämlich gerade noch.
Das ist natürlich ein Schock, wenn man das so am Telefon hört und eigentlich dachte, ich berichte hier über die große Party, oder?
Total. Also ich habe auch erstmal richtig gemerkt, wie mir so der Kreislauf weggesackt ist. Ich irgendwie natürlich auch ein flaues Gefühl in der Magengegend hatte. Und ich habe dann aber relativ schnell versucht, einfach auf Funktionieren umzuschalten, denn ich musste ja arbeiten. Ich hatte ja eigentlich keine Wahl.
Die Love Parade-Katastrophe 2010. Ich spreche drüber mit Jessica Westen. Wir sprechen auch über dieses Verarbeiten nochmal, denn jetzt hast du ein Buch darüber geschrieben.
Ja.
Im Elbertalk diese Stunde hier bei Radio Wuppertal. Wir sind im Elbertalk, dem ausführlichen Interview hier bei Radio Wuppertal. Ich spreche mit Jessica Westen. Sie hat ein Buch über die Love Parade 2010 geschrieben. Die große Katastrophe in Duisburg ist jetzt am Freitag oder war jetzt am Freitag genau 10 Jahre her, als 21 Menschen im Gedränge sterben und Hunderte verletzt werden. Jessica, du warst als Fernsehreporterin damals dabei und hast bis in die Nacht hinein berichtet. Du hast uns im Vorab-Interview erzählt, das auch am Freitag schon bei uns hier bei Radio Wuppertal lief, dass du einfach funktioniert hast. Und ich kann mir vorstellen, dass man erst später danach realisiert, wie krass und was da eigentlich passiert ist. Gab es bei dir so einen Punkt, wo du gemerkt hast, okay, jetzt funktioniere ich nicht mehr?
Also so den einen Punkt kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Also ich habe dann den Tag danach nämlich auch noch berichtet, da stand ich auch wieder direkt am Tunnel. Das war fast noch schlimmer, weil da auch Eltern noch an den Unglücksort gekommen sind und teilweise tatsächlich noch ihre Kinder gesucht haben, weil ja so ein Chaos in der Stadt war, dass noch nicht mal klar war, wer wo in welchem Krankenhaus liegt. Und da habe ich eigentlich auch noch funktioniert, wobei mich das natürlich emotional auch tierisch angefasst hat. Also ich habe schon auch zwischendurch irgendwie mal tief durchgeatmet, und an dem ersten Tag, an dem Tag der Katastrophe, habe ich auch so körperliche Reaktionen gehabt, also dass ich zwischen den Live-Berichten auch mal gezittert habe und mich dann aber immer wieder gefangen habe. Und so richtig angekommen ist das aber eigentlich erst ein paar Tage später, als ich dann irgendwann mal einen Tag frei hatte und dann natürlich auch mit Freunden, mit Familie ganz viel darüber gequatscht habe.
Und hast du es nachher irgendwie verarbeitet, vielleicht auch irgendwie professionelle Hilfe gekriegt oder sowas?
Also uns ist das angeboten worden. Ich war auch mal einmal bei so einem Gespräch und ich weiß noch, da hat die zu mir gesagt, wenn Sie in 6 Wochen noch schlecht schlafen, dann holen Sie sich Hilfe. Das war aber nicht so. Also ich bin da schon irgendwie, glaube ich, auch dadurch, dass ich viel drüber gesprochen habe, bin ich damit klargekommen und habe dann natürlich auch durch Schreiben irgendwie vielleicht einen Weg der Verarbeitung gefunden.
Du hast ja jetzt ein Buch veröffentlicht, Dance or Die heißt das, in dem es um die Katastrophe geht. Also das auch so eine Art mit den Geschehnissen klarzukommen?
Also das war nicht die Intention, aber im Nachhinein, muss ich sagen, ist es wahrscheinlich schon so. Das war ja auch so ein bisschen wie eine Konfrontationstherapie, möchte ich es mal nennen. Also ich habe mich einfach nochmal sehr intensiv damit beschäftigt und hatte aber auch das Bedürfnis, das verstehen zu wollen. Also ich hatte das Gefühl, ich habe da Tage, wenn nicht wochenlang drüber berichtet und hatte trotzdem immer noch nicht wirklich verstanden, was da passiert ist. Und deshalb hatte ich ein unglaubliches Recherchebedürfnis. Und als ich es dann verstanden hatte, hatte ich auch das Gefühl, ich muss ein Stück weit was richtigstellen. Denn wir reden ja heute noch immer sehr oft auch von einer Massenpanik. Und das war es aber eigentlich nicht. Das trifft es so in der Form nicht. Also der erste Gutachter, der von der Staatsanwaltschaft beauftragt wurde, damals im Strafverfahren, der ist auch zu dem Ergebnis gekommen, die Menschen hatten nicht mal Platz für Panik. Also bei einer Massenpanik hast du ja so die Vorstellung, die rennen alle los und trampeln dann andere nieder und dabei kommen die ums Leben. So war es aber nicht, sondern es ist einfach immer enger geworden, wie in einem Schraubstock, so schrecklich das klingt, aber genau so war es. Und eine Massenpanik impliziert ja immer so ein bisschen eine Mitschuld. Und das war mir auch ein Bedürfnis zu zeigen, nein, die hatten keine Mitschuld, die hatten einfach keine Chance.
Über die Schuldfrage geht es dann gleich nochmal. Wir hatten es schon angesprochen, der Prozess ist ja ohne Ergebnis zu Ende gegangen.
Ja.
Darum geht es gleich hier im Elbert Talk nach halb und um dein Buch. Denn es ist nicht einfach nur ein Erlebnisbericht, es ist ein Roman geworden. Und wie das vielleicht auch bei den Angehörigen und Betroffenen angekommen ist, sprechen wir gleich drüber nach halb hier bei Radio Wuppertal. Jessica, für dein Buch hast du viel recherchiert. Es ist aber jetzt irgendwie kein Erlebnisbericht geworden, es ist ein Roman. Ich habe mich ein bisschen darüber gewundert, dass du dich da für so eine erzählerische Form entschieden hast.
Ja, ich sage immer, es ist ein Doku-Roman. Also es ist schon so, dass nichts, was meine Figuren erleben, ich mir ausgedacht hätte. Aber ich hatte das Gefühl, in einem Roman kannst du die Geschichte einfach anders erzählen und du öffnest das Thema vielleicht auch mehr für mehr Menschen, weil du in dem Moment ja irgendwie auch eine Hintergrundgeschichte von den Figuren nochmal anders erzählen kannst. Weil du einfach, ich glaube, das anders erlebst, wenn du wirklich mit diesen Figuren durch diesen Tag gehst. Und ich glaube, das hätte ich in der Doku nicht leisten können. Das war allerdings auch gar nicht so eine bewusste Entscheidung, sondern eher so ein Bauchgefühl. Und das Schräge ist, also diese Frage, die du mir gestellt hast, die stellen mir tatsächlich viele. Aber die, die es dann gelesen haben, die sagen meistens, jetzt habe ich es verstanden. Doch, das war genau die richtige Form.
Du hast es ja auch so drei verschiedenen Erzählperspektiven und Erzählsträngen erzählt. Vielleicht kannst du ganz kurz einmal grob überreißen, worum es da so geht oder wie es da erzählt wird.
Also es sind drei Figuren. Das ist einmal Kathi, die ist 18 und die gerät eben mitten in das tödliche Gedränge, mitten in die Katastrophe. Dann gibt es René, das ist ein Sanitäter, der einer der Ersten nachher am Unglücksort ist. Und dann gibt es noch Emma, das ist die Reporterin.
Wie kam das an? Also du sagtest ja gerade schon, du hast dir nichts davon ausgedacht. Also es beruht auf Gesprächen, die du geführt hast mit Betroffenen und Angehörigen.
Ja.
Hast du denen das gezeigt, bevor es veröffentlicht wurde? Was haben die gesagt?
Also einige haben ja sogar mit daran gearbeitet und mich dabei sehr unterstützt. Und andere haben es dann danach gelesen. Ich habe auch einen Brief vor der Veröffentlichung noch an alle Betroffenen und Angehörigen aufgesetzt und mir den auch ins Englische und ins Spanische übersetzen lassen, weil es eben auch ausländische Eltern gibt. Und bisher, toi toi toi, gab es eigentlich nur positives Feedback. Also ich habe so Sätze gehört, die mich auch total berührt haben. Eine Mutter hat zum Beispiel gesagt, ein Buch für die Ewigkeit und für die Würde unserer Kinder. Eine andere Mutter hat gesagt, du hast unseren Kindern ein Denkmal gesetzt. Oder eine Betroffene, die gesagt hat, ich habe es wirklich genau so erlebt und du hast das total angemessen und richtig dargestellt. Und was ich einen ganz interessanten Aspekt fand, die sagte auch, das hilft ihr sogar so ein bisschen bei der Verarbeitung, weil jetzt hatte sie ja ein Trauma, also sie war schwer traumatisiert. Das heißt, sie hatte eine Situation erlebt, in der sie die Kontrolle verloren hat. Und mit diesem Buch, sagte sie, kriegt sie ein Stück weit auch die Kontrolle wieder zurück, weil sie kann das Buch jetzt mitten in der Katastrophe zuschlagen und kann es in eine Schublade legen. Das fand ich echt einen ganz interessanten psychologischen Aspekt, den ich so gar nicht auf dem Zettel hatte.
Worüber wir am Anfang des Interviews schon kurz gesprochen haben, ist der Prozess. Also du sagst ja gerade, du hast viel Kontakt mit den Betroffenen, du hattest aber auch Einblick in anwaltliche Unterlagen. Und am Anfang des Interviews sagtest du, dass viele dieses Jahr nochmal geschockt wurden dadurch, dass eben der Prozess Ende Mai ohne Ergebnis zu Ende gegangen ist.
Ja, der ist frühzeitig eingestellt worden. Jetzt muss man allerdings auch sagen, dass er frühzeitig eingestellt wurde, kam zwar überraschend, aber nicht, dass es kein Urteil gibt. Denn am 27.07. dieses Jahres wäre tatsächlich die absolute Verjährungsfrist eingetreten. Das ist genau 10 Jahre, nachdem das letzte Opfer der Katastrophe im Krankenhaus gestorben ist. Und es war eben von vornherein klar, das wird ein Wettlauf gegen die Zeit. Es waren nämlich nur 2,5 Jahre seit Prozesseröffnung, seit dem ersten Verhandlungstag. Und das ist ja ein riesen Mammutverfahren gewesen mit so vielen Zeugen und so vielen Beweismitteln. Und da hat man eigentlich schon von Anfang an gedacht, das kann so schnell eigentlich fast nicht funktionieren. Und trotzdem ist die Ernüchterung natürlich groß und für viele Betroffene und Angehörige ist das auch nochmal ein Schlag ins Gesicht und ganz schwer zu verarbeiten, weil die natürlich gehofft haben, dass dabei auch irgendwas rauskommt, was ihnen so eine Art Abschluss geben kann.
Darüber möchte ich auch gleich noch weiter mit dir sprechen, auch darüber, was man bisher aus der Love Parade-Katastrophe gelernt hat. Jessica, du berichtest seit den schlimmen Ereignissen damals immer wieder drüber. Du hast auch den Gerichtsprozess dazu begleitet, der dieses Jahr ohne Ergebnis zu Ende gegangen ist. In diesem Monat verjähren auch die Vorwürfe. So ein bisschen unverständlich ist vielleicht für viele, das war es auch für mich, dass man so eine Ursache für die Katastrophen oder mehrere Ursachen für die Katastrophe schon gefunden hat. Darüber haben wir auch hier bei Radio Wuppertal am Freitag noch mit dem Gutachter gesprochen. Der Zugangsweg war zum Beispiel viel zu eng für so viele Menschen. Im Tunnel haben sich ein- und ausströmende Menschenmassen blockiert, da gab es ein unglaubliches Gedränge. Wie kann das sein, dass die Ursache klar ist, aber nicht klar ist, wer der Verursacher ist, wer da was falsch gemacht hat? Es gibt ja keinen Schuldigen jetzt am Ende.
Ja, also der Richter hat so ausgedrückt, er hat gesagt, das sei eine Katastrophe ohne Bösewicht. Wir haben ihn jedenfalls nicht gefunden. Also er ist der Ansicht oder zu der Ansicht gekommen, dass es sich um eine Art kollektives Versagen gehandelt hat. Also mit anderen Worten, dass zu viele Menschen Fehler gemacht haben und die Schuld auf zu viele Schultern verteilt ist, sodass dann wiederum die individuelle Einzelschuld wahrscheinlich sehr gering ist und dementsprechend eben nicht für eine Verurteilung ausreicht.
Was hat man jetzt daraus gelernt? Also Sicherheitsveranstaltungen haben sich ja schon geändert. Also den Vohwinkler Flohmarkt hat man auch, der im selben Jahr noch war, den hat man damals abgesagt. Aber trotzdem, auch der Gutachter hat das bei uns im Interview gesagt, ein entscheidender Punkt ist einfach noch nicht gelöst und da gibt es immer noch eine Gesetzeslücke. Was ist denn das?
Ja, das ist der Eingangsbereich. Also es gibt wohl Regelungen für Notausgänge, wie breit die sein müssen, wie viele es sein müssen. Für den Veranstaltungsraum selber gibt es jede Menge Regelungen, aber eben nach wie vor keine klare gesetzliche Regelung für den Einlassbereich. Und das war ja genau der Knackpunkt bei der Love Parade-Katastrophe. Und der Einlassbereich ist nach wie vor auch nicht bei einem Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen. Und da sagt dieser Gutachter jetzt natürlich, da muss ich was tun. Da müssen sich eigentlich Vertreter der Ministerien zusammensetzen und müssen sich da auch mal ein Regelwerk überlegen, sodass das in Zukunft eben nicht wieder passieren kann.
Das ist auch so ein bisschen der Ausblick. Also wie geht es auch für dich weiter? Es ist jetzt schon 10 Jahre her.
Ja.
Kannst du oder können auch die Angehörigen, mit denen du Kontakt hast, jetzt so langsam mit den Erlebnissen abschließen?
Ich glaube, das ist bei den Angehörigen und Betroffenen individuell sehr unterschiedlich. Ich glaube, mit dem Tod eines Kindes, wenn du ein Kind verloren hast, kannst du wahrscheinlich nie wirklich abschließen, aber irgendwie damit zurechtkommen. Ich habe zum Beispiel sehr engen Kontakt zu Gabi Müller, die hat ihren Sohn Christian im Alter von 25 Jahren bei der Katastrophe verloren. Und die sagt, dass es jetzt dieser Prozessausgang natürlich auch nicht leichter macht. Ne? Die hatte schon gehofft, dass da irgendwas Greifbares bei rauskommt, wobei eben auch viele das Gefühl hatten, da saßen vielleicht zum Teil auch Bauernopfer auf der Anklagebank und die wirklichen Schuldigen, die auch eine höhere moralische Verantwortung vielleicht hatten, die saßen da gar nicht, die Strippenzieher im Hintergrund, wo eigentlich alle davon ausgehen, dass da auch Leute Druck ausgeübt haben und dass diese Veranstaltung schon auch sehr gewünscht war. Und von daher ist dieser Abschließprozess einfach für viele sehr schwierig. Das ist denen jetzt verwehrt geblieben. Und ich glaube, das ist individuell sehr unterschiedlich, wie die damit klarkommen. Ich für mich selbst habe jetzt schon irgendwie durch das Buch auch eine Art Abschluss gefunden. Natürlich bewegt mich dieses Thema immer noch und ich mache jetzt Lesungen und so und beschäftige mich dadurch auch immer noch damit. Aber ja, ich komme damit zurecht, um es mal so auszudrücken.
Ja, man hat auch gemerkt, wie noch nicht abgeschlossen das für viele ist, weil wir es zum Beispiel auf unserer Facebook-Seite gepostet hatten und wir unglaublich viele Rückmeldungen bekommen haben, auch von Leuten, die nicht mitten in diesem Gedränge waren, sondern irgendwie mitgefeiert haben oder es knapp verpasst haben und die das einfach heute noch total trifft, dieses Thema.
Ja, das erlebe ich auch immer wieder. Also auch manche, die damals zum Beispiel vielleicht die ersten Jahre gar nicht so gemerkt haben, dass sie das so trifft und wo das jetzt erst rauskommt. Also es gibt ja auch, wenn man sich mit Psychologen unterhält, wirklich auch so nachwirkende Traumata, die man vielleicht erst nach Jahren merkt.
Sagt Jessica Westen, sie war damals als Reporterin dabei und hat jetzt ein Buch über die Love Parade-Katastrophe in Duisburg 2010 geschrieben. Das Buch heißt Dance or Die. Und dazu noch eine letzte Frage. Tanzen oder sterben? Das klingt irgendwie schon extrem makaber auch.
Ja, kann ich verstehen, diesen ersten Eindruck. Den Titel habe ich mir aber nicht ausgedacht. Es ist so, dass am Unglücksort Flyer lagen, also auf denen stand genau dieser Slogan. Das war eine DJ-Compilation und die hatten das so zu so einer Art inoffiziellem Motto der Love Parade 2010 gemacht. Und es wirkt im Nachhinein natürlich wie eine düstere Vorahnung und das wollte ich einfach aufgreifen.
Ja, man kann es kaufen, das Buch. Wir haben es auch verlinkt auf unserer Facebook-Seite und das ganze Interview, das wir heute geführt haben hier mit Jessica Westen, gibt's gleich auch online auf radiowuppertal.de im Elbertalk-Podcast. Vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch und
deine
offenen Worte hier bei Radio Wuppertal.
Sehr gerne.